Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Wolfi, gleich mal zum Flashback, nämlich zurück vor das Jahr 2000, genauer gesagt zum 14. November 1998. Kannst du dich erinnern, was an dem Tag stattgefunden hat?
Im November 98 sollte das Debüt gewesen sein.
Dann stimmt, eigentlich. Genau. Also Profi-Debüt als Fußballer für den FC Tirol Innsbruck, wie er damals geheißen hat, gegen Vorwärts Steyr. Irgendwelche Erinnerungen ans Spiel?
Cipro war Trainer, denke ich, und bin ja relativ spät, glaube ich, eingewechselt worden und habe also George Dottoro, mit dem ich dann später in Bashing noch gespielt habe, hat dann Konter unterbunden und ist dann mit Gelb-Rot, glaube ich, vom Platz geflogen. Also ich habe alles richtig gemacht.
Okay, alles klar.
Der FC Tirol war ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre bis zum finanziellen Crash dann 2000 mit drei Meistertiteln in Folge das Maß aller Dinge in Fußball Österreich. Du bist als sehr junger Spieler zu der Mannschaft gekommen. Wie ist es dir bei dieser ersten Station als Profifußballer ergangen?
Tirol war super schöne Zeit. Immer schwierig als junger Spieler, dass man gewisse Sachen in Relation setzt. Im Nachhinein weiß ich, dass das was sehr Außergewöhnliches war mit der Mannschaft. Vorher war für mich das einfach der nächste Schritt. Also ich war mit den Nachwuchsmannschaften von Rapid Lienz jedes Jahr Meister. Dann war das mit den Amateuren in Tirol eigentlich, haben wir recht erfolgreich gespielt, habe dann mit den Profi trainiert, bin Profi geworden. Und dann sind wir dreimal Meister geworden. Also für mich war das super gut und hätte so weitergehen können. Dann haben wir die Lizenz verloren und das ist alles ein bisschen turbulenter geworden. Aber an sich wahnsinnig schöne Zeit. Super gut, ausverkauft zu 99%, glaube ich. Und einfach unglaublich. Also super Mannschaft, gutes Zusammenhalt. Wir haben heute noch Kontakt mit den meisten, also super gut.
Du hast das eh schon angesprochen, Lizenzverlust. Im Jahr 2002 schlittert dann der FC Tirol als amtierender Meister mit kolportierten Schulden in Höhe von 60 Millionen Euro in den Konkurs.
Nix im Gegensatz zu Mattersburg. Mattersburg war nie Meister.
Für den Crash damals verantwortlich waren die Präsidenten Ottmar Bruckmüller, Martin Kerscher und der Manager Robert Hochstaffel. Wie arg waren die drei eigentlich drauf?
Gar nicht. Wir haben sicher, wenn man Turbulenzen hat dann quasi und mal 3-4 Monate kein Geld kriegt und es wäre dann gesagt, konzentriert das euch aufs Sportliche, haben wir immer so gemacht und mehr oder weniger darauf vertraut. Von Bruckmüller, glaube ich, die Tochter sogar ist mal da gestanden und hat gesagt, sie was, Anwältin, keine Ahnung, und das passt alles. Im Endeffekt haben sie uns verarscht. Also zumindest aus meiner Sicht der Bruckmüller am meisten, der hat geschaut, dass er gut rauskommt.
Kommen wir kurz auf die Mannschaft zu sprechen. Du hast ja damals mit richtigen Stars zusammengespielt, Czerczesow, Gilewitz und so weiter und so fort, Markus Anfang. Also hat es Leute gegeben von diesen Stars, mit denen du sehr gut zurechtgekommen bist oder mit denen du dich sehr gut verstanden hast oder auch welche, wo es eher schwieriger war? Auf persönlicher Ebene vor allem.
Das gibt es immer. Aber das ist hat für mich, war es schwer zu, also es wird immer so sein, dass man mit ein paar besser kann, mit ein paar schlechter kann. Mit dem Patrick Jeschek bin ich heute noch super gut befreundet, war immer mein Zimmerpartner, wenn wir zusammen gespielt haben. Bauer Michi, Kirchler Roli, super gut, Watzinger Robert, ein Traum. Tarados, super gut, professionell. Czerczesow brauchen wir sowieso nicht reden. Zu jedem knallhart und erfolgsorientiert, super gut. Jetzt Russland-Teamchef. Mhm. Also, kommt auch nicht von ungefähr. Klar gibt es auch Leute, mit denen man nicht so gut kann, aber.
Aber grundsätzlich war das Teamgefüge ein gutes.
Super gut. Ja. Es geht auch nicht, wenn alles nur Freund sein. Das funktioniert nicht. Das ist nicht erfolgreich und das bringt dich nicht weiter. Also das stagniert dann ab einem gewissen Punkt. Wird überall so sein, solange das eine konstruktive Kritik ist und jeder sich da zum zu richtigen Punkten einbringe und weiß, der Trainer ist der Chef, funktioniert das, wenn das, ja.
Die Erfolgsgeschichte in Innsbruck ist dann leider sehr unrühmlich zu Ende gegangen. Du hast dann einen Zwischenschritt bei Pasching gemacht und bist dann 2005-06 Teil von einem gewissen Stück österreichischer Fußballgeschichte geworden, nämlich du warst Teil der ersten Mannschaft von FC Red Bull Salzburg, also des ersten Profikaders unter Red Bull-Führung. Es war keine einfache Zeit. Das Red Bull-Engagement ist dort vielerorts sehr kritisch beäugt worden, mit Fanstreitereien und Diskussionen, ob zumindest die Stutzen violett sein sollten und so weiter und so fort. Wie hast du die Zeit persönlich erlebt, aber auch sportlich?
Ja, also für mich eben nach die drei Titel war es Pasching, dann bin ich wieder zurück zum Wacker in die zweite Liga, wir sind dann aufgestiegen in die Bundesliga wieder, habe noch ein Jahr dort gespielt und bin dann zu Salzburg. Salzburg war mit Jara als ehemaliger Tirol-Trainer und glaube ich 7 Spieler von Tirol, also klar eine Mannschaft, was ich gut kennt habe, und da war was Neues im Entstehen. Das ist auch meistens so, dass man da auch gern dabei ist. Das Gesamtpaket hat passt, die Nähe zu Tirol war nach wie vor da. Und als Osttiroler war dann wurscht, in welche Richtung, das waren so 1,5-2 Stunden zum Fahren. Die ganzen Diskussionen, finde ich, hätte man von beider Seiten vielleicht anders lösen können. Wäre sicher der bessere Ansatz gewesen, aber wenn das aus dem Ruder läuft, gibt es halt auch einen Punkt, wo es gar nicht mehr geht, und der ist halt damals erreicht worden. Sicher nicht einfach, aber darf dir als Spieler, blöd gesagt, nicht tangieren.
Aber haben Sie diese Querelen von außen auf eine doch neu zusammengewürfelte Mannschaft irgendwie ausgewirkt, oder war es ja voll am Sport fokussiert?
Nein, also das waren ja auch, dass eine Spieler kämen wie Linke, Zickler, Lokwens, Manninger, Schopp aus Italien damals, also die waren das ja auch, also ganz andere Dimensionen gewohnt, insofern das ist wurscht. Die Sache ist halt einfach, dass man sich selber finden muss in dem Ganzen, und Red Bull hat am Anfang einfach auch gebraucht, was Philosophie angeht, was Trainer und Co. Also die ersten Jahre waren da auch viel Wechsel. Mit Trapattoni dann, mit Stevens und Co. Also das ist ja viel hin und her gegangen, und war in der Mannschaft, ist das dann auch schwierig. Dann hast du einen Kader, der auf Defensive ausgerichtet ist, und der soll auf einmal Offensivfußball spielen. Und das ist generell schwierig. Jetzt sieht man, dass es seit 2012, glaube ich, ungefähr mit Akademie, Background und Co., mit einer Philosophie, die gut ist und die halt auch konsequent verfolgt wird, und das funktioniert.
In der Zeit 2002 bis 2006 bist du ja auch medial dann oft mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht worden. War irgendwas dran, ist verhandelt worden? Und wenn ja, warum ist es dann nichts mit einem Engagement in Hütteldorf geworden?
Ah ja, also war zu der Zeit schon so, vor allem vor dem Wechsel zu Salzburg, war eigentlich die Entscheidung Salzburg oder Rapid. Für mich war es privat so, dass eben einerseits wegen die ehemaligen Mitspieler und so weiter Salzburg, und weil es halt doch mit meinem Pasching-Wechsel gemerkt, dass halt, wenn man mehr oder weniger halt alleine ist, ist es schon anders, als wenn man halt mehr Leute kennt, natürlich im neuen Umfeld. Für meine Frau war Salzburg auch die einfachere Lösung, weil sie ja eingefleischte Tirolerin war und das halt nicht so weit weg ist. Und finanziell, weil da die meisten Dinge dann oft unterstellt werden, schon war es genau dasselbe. Gesamtpaket hat Salzburg mehr passt, weil es einfach mehr bieten können. Du kannst mit ehemaligen Champions League Sieger trainieren tagtäglich. Du kannst da von denen extrem viel abschauen, lernen. Es ist einfach ganz andere Möglichkeit. Und Rapid ist man als junger Österreicher eigentlich, ja, hat die größte Fanbase und ist immer sehr reizvoll. Aber für mich mit der Punkt, dass ich halt einfach, ich konzentriere mich gern aufs Sportliche, oder ich habe gewisse Sachen, die ich halt nicht mag, und wenn ich bei der Rapid Weihnachtsfeier muss man sollte man singen. Und das ist halt so gar nicht meins. Und ich verstehe ja nicht, warum das mehr oder weniger, warum man da so ein bisschen eingedrängt wird. Und ich halt auch nichts davon, dann eher zu spielen, wenn ich mit einem Trainer Backgammon oder Golf spielen gehe. Und da finde ich, sollte die Leistung am Feld zählen oder beim Training zählen. Und im Nachhinein weiß ich, dass das halt nicht der Fall war. Und insofern bin ich so froh, dass ich da nicht hingegangen bin. Es hat dann auch nichts mit Fans oder Schüchtern zu tun, aber dann einfach so, ja, wie gesagt, wenn man danach vom, also Hickersberger war dann Trainer und war dann Teamchef, hat mir aus jedem Kader ausgestrichen und hat auch nicht öffentlich die Aussage getätigt, er hat nicht die besten.
Da muss man vielleicht noch kurz einhaken, du warst damals im Project, Prospect-Kader des ÖFB,
Future Team
genannt, aus diesem Kader hat er die
rausstreichen lassen. Also nein, ich war im Nationalteam-Kader und der Krankl war ich Nationalteam-Kader. Ist Trainingsmatch gegen Lettland auf Zypern, glaube ich, war dabei und dann war ich auch bei die Quali-Match dabei gegen Wales. Also was man bei, ich bin zwar zweimal eingewechselt worden, aber wir haben beide gewonnen. Das war ein wichtiger Match. Ich war sicher 25, 26 junger Spieler mit Potenzial. Kann so gehen. Mein Salzburg ja war scheiße, aber ist mal so und so. Nur ein Trainer, der die zuerst halt unbedingt holen will und dann, weil man nicht hingeht, die nicht mehr kriegst und die aus jedem Kader ausstreicht und dann öffentlich sagt, er hat nicht die Besten bei der Euro, sondern er hat die Richtigen. Dann, ja, leider waren es halt nicht die Richtigen.
Gut, zum SK Rapid hat es dich ja schlussendlich dann nicht verschlagen, allerdings bist du trotzdem in Wien gelandet, nämlich beim Erzrivalen bei der Wiener Austria und warst mit denen eigentlich sehr erfolgreich, 2006 auch einen Titel errungen, den Cupsieg. Damals auf der Trainerbank das Duo Frankie Schinkels, Peter Stöger, an sich schon eine kultige Kombination. Gibt es irgendwelche Schmankerl aus dieser Zeit von diesem Trainer-Duo?
ja, genug, aber gehört da nicht unbedingt her. Es war die Nach-Stronach-Zeit, also in dem Jahr vorher sind sie Meister geworden und Stronach hat sich dann aber zurückgezogen. Rapid war zu dem Zeitpunkt, wo ich gewechselt bin, dann auch gar kein Thema mehr. Genau, die Austria war, ich bin mit Ertl Johnny am letzten Spieltag hingewechselt. Die haben ein bisschen Troubles gehabt, eben wegen dem ganzen Stronach-Rückzug. Und mein erstes Spiel war Legia Warschau auswärts und Europacup-Quali damals. Ich habe es 1-0 gemacht, super wichtig, perfekter Einstand. Und war dann eigentlich bis auf die Zeit im Europacup ganz okay. Wir sind Meister geworden, aber wir waren, glaube ich, Siebter in der Meisterschaft. Also wir sind als Letzter
über... Cupsieger.
Cupsieger, Entschuldigung. Ja, wir haben als Letzter überwintert. Also es war nicht so einfach. Es war in der Mannschaft extrem schwer, weil ein paar haben einen alten Vertrag gehabt, ein paar haben einen neuen Vertrag gehabt, die Meisterprämien sind gezahlt worden, die Mannschaftsprämien sind nicht gezahlt worden, weil es war keine Meisterprämie. Stronach hat sich da extrem quergelegt. Als Spieler ist das immer schwierig, wenn man neu kommt, hat man damit kein Problem, aber man ist halt, man muss das halt ausbauen. Und das ist klar, dass man andere Spieler hat, die damals war, glaube ich, Radomski, Wachuschek, Tokic. Der eine oder andere hat dann halt sicher nicht mit 100% gespielt, weil es ihn halt einfach aufgehört hat. Und das hat ein bisschen gebraucht. Dass dann Tommy Baritz ist als Teammanager neu dann gekommen und der hat da ein bisschen Ruhe reingebracht.
Okay, ich sehe schon einen Schmankerl von Trainer, du Schinkels, Stöger können wir da nicht entlocken. Wie war sonst mit Ihnen die Zusammenarbeit im Duo? Wie war da die Aufteilung?
Ich glaube, der Peter hat da sehr viel im Hintergrund gemacht und geleitet, der Frankie Schinkels. Ja, hat mit uns um Pizzas gespielt. Oh, okay.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn Frankie Schinkels um Pizza spielt?
Ja, waren halt meistens kleine Match im Training.
2014 hast du dann schlussendlich deine 17 Jahre lange Profikarriere beendet, mit sehr vielen Höhen, aber auch verletzungsbedingten Tiefen. Wenn wir uns aber trotzdem aufs Positive fokussieren, gibt es zwei, drei Highlights in deiner Karriere, wo du sagst, das war richtig geil, leibend?
da gibt's viel mehr. Also jetzt war 20-Jahr-Jubiläum vom Florenz-Match auswärts, wo man mit Tirol, UEFA Cup, AC Florenz mit, ja, keine Ahnung, Weltmeister und sonstige Spieler, gespicktes Team ausgeschmissen haben. Auf das wird man auch heute noch angeredet und super schön, aber genauso der Aufstieg mit Wacker wieder zurück in die Bundesliga. Sensationell. Zu der Zeit habe ich noch gemeint, sie werden nie mehr absteigen. Alles. Mein nach zwei Kreuzbandriss, mein Engagement bei der Vienna mit den ganzen Geschichten vom Freddy Tata als Trainer, ein Traum. Und wir waren 7 Punkte hinten im Jänner. Wir haben die aussichtslos eigentlich, wir haben den Relegationsplatz geschafft und wir haben die Relegation gewonnen. Super gut. Also super schöne Momente. Ja, da gibt's einige, was Gott sei Dank. Eben aber halt auch einige, die nicht so schön waren, aber das gehört dazu und man schätzt dann die anderen halt weit mehr.
Insgesamt hast du unter 18 Trainern spielen dürfen, darunter klingen dann bekannte Namen wie Joachim Löw, Kurt Jara, Giovanni Trapattoni, Alfred Tata, Peter Stöger ist auch schon gefallen, der Name. Welcher Trainer hat dich als Spieler, aber vor allem auch abseits des Platzes als Persönlichkeit am meisten geprägt?
Boah. Ganz schwer zum Sagen für mich sowas, weil ich abseits vom Platz habe ich nicht wirklich viel mit einem Trainer zu tun gehabt. Aber am meisten denke ich Jara, weil das zu einer Zeit war, wo man als junger Spieler halt auch sehr wissbegierig vielleicht oder ja, viel aufsaugt und viel versucht mitzunehmen, so viel irgendwie geht. Ich glaube, wenn ich zu der Zeit den Freddy Tata gehabt hätte ich nicht verstanden.
Es war dann bei der Vienna leichter.
Ja, es war super gut bei der Vienna.
Wolfi, neben dem Fußball hast du dich schon immer auch für Kunst interessiert. Bereits im Jahr 2000, während der Hochblüte des FC Tirol, hast du deine erste Ausstellung unter dem Namen Pastellkreiden veranstaltet. Woher kommt denn Kunstinteresse und die Leidenschaft, selbst Kunst zu machen?
Die Leidenschaft, selbst Kunst zu machen, ist eigentlich passiert. Also meine Taufpate hat mir immer zu jedem möglichen Anlass verschiedenste Kunstbücher geschenkt. Ob das dann Schiele, Frida Kahlo, Klimt, Alvin Egerliens und Co. Sachen habe ich mir total gerne angeschaut, seltenst wirklich gelesen, aber schon ein bisschen studiert und mir gibt es extrem viel Ruhe und mir hat es geholfen, mich zum Teil zu regenerieren oder einfach zum Abschalten und wegzukommen. Die ganze mediale Landschaft, auch wenn das jetzt nicht wirklich riesig ist in Österreich, aber trotzdem hat man teilweise einen gewissen Druck über Zeitungen und Co. Aber auch nach dem Spiel zum Wegkommen, also wenn der ganze Spielfilm die Nacht durch abläuft, habe ich auch Phasen gehabt, wo ich dann nur Playstation gespielt habe oder so, aber im Endeffekt hat es mir besser getan, wenn ich Musik aufgelegt habe und irgendwas gemalt habe, was mich halt anderweitig beschäftigt oder was mir durch den Kopf gegangen ist. Und das hat mir persönlich total gut getan. Der extrovertierte Typ, der dann irgendwo nach einem Match in Lokale umrennt, war ja eigentlich nie, also seltenst. Und genau, die Ausstellung ist dann, da ist eins zum anderen gekommen. Vom Bauer Michi, die Frau, hat ein Schuhgeschäft gehabt damals mit Ipiedi und Kunst. Die hat immer wieder Ausstellungen dabei gehabt und das war eigentlich die erste, was ich dann machen habe dürfen.
Na cool. Ja.
Du entsprichst ja nicht dem Klischee eines klassischen Kickers. Warst aber in deiner aktiven Karriere, zumindest die Außensicht von uns, innerhalb der Mannschaft trotzdem eher Eigenbrötler oder Außenseiter. Und wir beide durften uns ja bei der Vienna kennenlernen. Du damals schon ein routinierter Spieler, ich als Clubmanager. Und du hast bei der Vienna immer Verantwortung übernommen, bist als Leader vorangegangen. Warst aber auch derjenige, der, sag ich mal, den Finger auf Wunden gelegt hat, der auch unpopuläre Dinge im Verein angesprochen hat. Liegt das alles in deinem Naturell oder Bist du auch erst gewachsen mit den Jahren und wie ist es dir mit dieser Art gegangen?
Naja, sagen, was ich mir denke, um aus meiner Sicht Sachen besser zu machen, das habe ich immer getan. Das war der Grund, warum ich meistens nach 2 Jahren Verein gewechselt habe. Weil ich halt einfach gern, also es gibt ja immer ein übergeordnetes Ziel, wo man als Vereiner hin möchte, wo man als Spieler hin möchte, als Mannschaft. Und ich schaue, wenn ich dort bin, wenn ich mich dazu verpflichte, dass ich dem halt alles unterordne oder dass ich halt aus meiner Sicht meine Meinung dazu kundtue, um das Ganze besser zu machen. Mir ist oft unterstellt worden, dass ich das nur aus Eigeninteresse mache, also das ist oft die erste Reaktion vom Gegenüber, wenn es kritisiert wird. Das war aber nicht so. Also wenn ich der Meinung war, ich kehre aussehe und der andere soll spielen, damit es besser ist, dann bitte soll das so sein. War halt selten der Fall. Bei der Vienna, also ja, schön, wenn du es so gesehen hast.
Gab es irgendwo auch Stationen, wo du gesagt hast, okay, da ist meine Kritik, oder gibt es irgendwelche Gesprächspartner, wo du sagst, da ist Kritik ganz anders aufgenommen worden, die haben sich mit mir auseinandergesetzt, die wollten meine Meinung hören?
Ich habe es zweimal überlebt, einmal in Tirol ganz am Anfang, beim Sprung vom Jungprofi zum Profi quasi, und einmal zum Schluss bei Liefering. Ansonsten, nein. Aber war mir auch klar, also bin jetzt so deppert bin ich dann nicht, auch wenn es Fußballer-Klischee so ist, aber ich habe schon gewusst, was das heißen kann quasi, nur am Ende des Tages am öftesten im Spiegel schaue ich mich an und kein anderer, und von mir muss ich mich rechtfertigen, und wenn ich damit nicht kann, dann ziehe ich gerne die Konsequenz.
Wobei man muss ja sagen, es waren nicht alle Wechsel, die du dann getätigt hast, nur aufgrund dessen, dass du irgendwo angeeckt bist.
Nein, alle eh nicht, aber keine Ahnung. Also aus Tirol wäre ich persönlich nicht weggegangen, wenn beim Verein alles passt hätte. Wäre ich nie gegangen, nur an Tiroler Weg zu kommunizieren und dann richtige Back zu schießen, ist einfach für mich ein Wahnsinn. Ein Spieler wie ein Watzinger gleich zu verabschieden wie ein Oseni Zongo, der ein halbes Jahr beim Verein war, ist für mich ein absolutes No-Go. Und so Sachen im gleichen Atemzug mir erklären dann, du bist ja gern bei uns, bitte bleib noch. Das funktioniert halt nicht, weil ich genau weiß, ein halbes Jahr später wärst du austauscht. Also das sind Sachen, ja, es ist halt das Profigeschäft. Es wird oft als Spieler unterstellt, du gehst nur wegen Geld, du gehst nur wegen was. Ich traue mir zu behaupten, dass von 10 Spielern 9 nicht wegen Geld wechseln. Fix nicht.
Wobei das beim FC Tirol nicht alles im Reimen ist, der Meinung war dann auch die Finanz.
Ja,
wieder anders Thema. Nicht der Einzige. Wolfi, wenn man auf deiner Website surft, auf Wolfgang Meier, wohlgemerkt mit AIR.com, dann führst du dort als Interessen unter anderem Kunst, Musik, Film, Bücher, Comics, Volleyball und Snowboarden an. Fußball haben wir nicht gefunden. Ist das Zufall?
Naja, es ist ja mein Job gewesen. Also ist ja dann nicht. Man verliert ja als Profi den Zugang. Wenn ich früher als Kind, wenn es geregnet hat, habe ich den Ball genommen, habe Freunde angerufen, bin am Sportplatz gefahren und habe gespielt. Wenn am Nachmittag frei war als Profi und du sagst, hey, ich gehe hin, ich schieße ein bisschen aufs Tor oder ich möchte flanken oder sowas, dann redest du mit dem Trainer und dann sagt der Trainer, naja, ich habe schon am Vormittag gescheit trainiert. Wenn da aber es okay kriegst, dann sagt der Platzwart, naja, aber auf dem Platz, der braucht gerade Ruhe. Dann sagt der Zeugwart, muss ich das Gewand waschen und da habe ich jetzt nichts da. Und dann muss ich einen zweiten finden, der noch mitgeht. Also das wird als Profi dann schon nicht mehr so einfach, auch wenn es, ja, oft, wenn man das so meinen kann.
Wie siehst du das aus heutiger Sicht? Ist Fußball wieder zur Leidenschaft nach deinem Karriereende geworden? Oder ist es nach wie vor der Ex-Beruf?
Es ist mein Ex-Beruf, aber es ist definitiv einer der schönsten Sportarten. Also der Sport an sich ist, finde ich, ein Traum. Also alles, was er abdeckt. Also eigentlich ein Mannschaftssport, finde ich, steht weit über Einzelsport. Es ist eine super Lebensschule. Man geht durch alles, die Kontinuität, Erfolg, Misserfolg und Co. Man kann super gut sein und trotzdem verlieren und umgekehrt. Es ist super schön. Die Maschinerie ist scheiße und entwickelt sich in eine schräge Richtung, aber das tut aktuell viel.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.